Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und vorsichtig zu sein, dafür gab es genug Gründe. Er, Che, hatte sich vorgenommen, die Welt zu verändern. Das war nun eine Aufgabe, die selbst titanische Kräfte überstieg, die den anderen funkelnden Stern, den Held der Antike, Alexander Makedonien auf den zweiten Platz verwies. Denn er, Che, wollte keine Länder erobern, sondern menschliche Seelen verwandeln, nichts weniger. Deswegen murmelte er mit Recht die Zeilen von Gutierrez. Aber das fing erst in der Sierra Maestra an, in Córdoba, das Argentinische und nicht das Spanische, hatte er noch nicht diese Ansprüche. Doch dort fing es an, dass Marc Mahon und er sich auf derselben Umlaufbahn wähnten. Marc Mahon träumte von Ernesto, als der noch nicht Che hieß, mit dem er durch die Straßen von Córdoba lief, als sie sich noch wie Castor und Pollux verbunden wähnten und glaubten, in derselben Umlaufbahn der Zukunft entgegenzurasen und nicht ahnten, dass die Sonne, der sie entgegenflogen, sie verbrennen würde. Die Sonne steht hier für die Hoffnung, für den Glauben, dass sich der Mensch ändern könne, woran sich in den letzten 7000 Jahren Schamanen, Priester, Gottessöhne und Götter selbst vergeblich versucht hatten. Sie starteten also in Córdoba und waren 17 Jahre alt und ein buckliger Zwerg ohne Beine in einem Kastenwagen schrien Flüche hinterher. Dabei hatten sie, Ernesto und Marc, ihm helfen wollen, hat ihn aus der Sonne in den Schatten der Arkaden gezogen. Aber der Zwerg wollte keine Hilfe. Damals nahm Ernesto solche Verweigerung noch hin, zuckte mit den Schultern, was bedeutete, dass man diesen Menschen in seiner Dummheit belassen sollte. Später akzeptierte er dies nicht mehr. Marc Mahon fiel wieder in den Schlaf zurück. Diesmal war er in Kuba, nicht in Havanna, in der Sierra Maestra, die den Hauptstädtern so fremd war wie die Rückseite des Mondes. Die Batista-Söldner kamen heran. Gleichmäßig tuckerte das Maschinengewehr. Grrr. Er wachte wieder auf. Nein, er kämpfte nicht mehr in den Bergen Kubas. Er war auch nicht in Córdoba. Benommen tastete er nach dem Telefon auf dem Nachttisch. Er war in Paris im Frühjahr 1967. Und er war nun 39 Jahre alt und hatte so viel erlebt, dass es ihn zum Zyniker gemacht hatte. Während er, Che, den Glauben nicht einmal verlor, als der Mörder die Hütte betrat und schlotternd sein Gewehr auf ihn richtete. Marc Mahon befand sich in Paris und man bezeichnete ihn als Starjournalist, dessen Artikel in Paris Match, im Figaro, aber auch in Guardian und der Time erschienen. Selbst die Amerikaner rissen sich um seine Berichte von den Brennpunkten der Welt. Er, der einmal dieselbe Umlaufbahn wie Che hatte, flog nun auf einer anderen Bahn und hatte dabei Karriere gemacht. Brummte er immer noch schlaftrunken in den Hörer. Spreche ich mit Marc Mahon? Hier ist Martinelli aus Rom. Marc sah auf die Uhr. Kurz nach 3. Warum um Gottes Willen rief man ihn mitten in der Nacht an? Wissen Sie, wie spät es ist? schnauzte er ins Telefon. Ich hatte heute eine Abendgesellschaft und jemand sagte, dass Sie Che Guevara besser als jeder andere kennen und Sie gar Freunde sind. Ja, schön. Aber was zum Teufel wollen Sie von mir? Ich bin Martinelli, wiederholte der Anrufer. Nun klickte etwas in seinem Kopf. Oh ja, er kannte den Namen. Jeder in seiner Branche kannte ihn. Martinelli, der Zeitungstikon. Nur er konnte es sich erlauben, mitten in der Nacht jemanden aufzuscheuchern. Und was wollen Sie? Wiederholte er. Ich würde ganz gern nach Paris kommen und es ihm persönlich sagen. Wo können wir uns treffen? Was soll das? Fragte sich Marc Mahon. Er besitzt doch hier eine Tageszeitung. Wo sollte man sich sonst treffen, wenn nicht dort? Und er sagte ihm das. Nein, nein, ich habe nicht das Übliche mit Ihnen vor. Na gut, wie wäre es um 20 Uhr im Coupol? Wissen Sie, wo das ist? Sagt mir der Taxifahrer. Im Montparnasse, glaube ich. Gut, ciao. Marc Mahon stieg aus dem Bett, zündete sich eine Gitane an und ging ans Fenster. Er dachte über den seltsamen Anruf nach. Martinelli war nicht nur mächtig, sondern gab sich als Anwalt des Volkes auf. Manche nannten ihn einen Salonbolschemisten. Auf jeden Fall war er eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er öffnete das Fenster, warf die Zigarette hinaus und atmete tief durch. Er ging wieder ins Bett und löschte die Nachttischlampe. Wenn ein guter Auftrag winkt, so soll es mir recht sein, dachte er. Den Moment hatte er eine Flause in seinen Geschäften. So war er für eine neue Kursbestimmung offen, als er das Coupol betrat. Der Maître de Hall gab ihm einen guten Tisch am Fenster. Er wartete also darauf, dass etwas passierte. Schließlich wusste er nicht, wie Martinelli aussah. Er bestellte einen Martini-Cocktail als Aperitif, der aber nicht so gut war wie der in der Ritzbar. Jemand trat an seinen Tisch. Marc Mahon? Ein korpulenter Mann, der gleichwohl nicht Gemütlichkeit, sondern Macht ausstrahlte. Das schüttere Haar hatte er straff nach hinten gekämmt. Er sah aus wie Rossellini, der Mann von Ingrid Bergman. Rosige Hängebacken, aber energisch vorspringendes Kinn mit einem Grübchen. Nadelstreifenanzug, allerdings könnte dieser Wahl ein Bügeleisen vertragen. Ein Beweis dafür, dass er sich für so bedeutend hielt, dass er auf seine Kleidung nicht achten musste. Marc Mahon nickte. Der Verleger setzte sich interessiert um sich blickend zu ihm. Nettes Lokal, kommentierte er. Der Garçon kam und auf Martinellis fragenden Blick bestellte Marc Mahon für beide Curry Coupol. Eine Spezialität des Hauses, bekräftigte er seinen Vorschlag. Dazu bestellte er einen Bordeaux, den der Garçon empfahl. Er passt vorzüglich dazu, lobte dieser seine Empfehlung. Also, was haben Sie mir vorzuschlagen? Fragte Marc Mahon, als sie wieder allein waren. Sie sind tatsächlich mit Che Guevara befreundet gewesen? Mehr noch, ich war bei ihm, als er Santa Clara eroberte. Wir waren Freunde und Kampfgefährten. Eine nicht unkritische, aber gleichwohl fest begründete Freundschaft, erwiderte er, obwohl er sich nicht sicher war, ob er Ernesto immer noch seinen Freund nennen konnte. Wie fing es denn an? Wir haben uns in Cordoba kennengelernt. Eine Jugendfreundschaft, so begann es. Danach habe ich ihn in Mexiko wieder getroffen und er begeisterte mich für Castros Revolution so sehr, dass ich ihm auf der Gamma nach Kuba folgte. Unsere beste Zeit hatten wir in der Sierra Maestra, als die Revolution noch unschuldig war. Als wir in Havanna einzogen, haben wir uns bald zerstritten. Schreiben Sie ein Buch über Che. Deswegen bin ich hier. Es gibt genug Bücher über Che. Biografien. Schreiben Sie einen Roman über die Zeit mit ihm. Ich werde es als Fortsetzungsstory in meiner Zeitschrift bringen und danach machen wir ein Buch daraus. Das Projekt könnte ein Aushängeschild für meinen Verlag sein. Warum interessiert Che Guevara Ihren Verlag? Ernesto hat doch in Kuba einen Einfluss verloren. Martinelli schmunzelte. Also Karten auf den Tisch, forderte Marc Mahon den Verleger aus. Che ist verschwunden. Es hieß, dass er sich zur Zuckerrohrernte verabschiedet hat. Aber nach unseren Informationen ist er schon lange nicht mehr auf Kuba. Er soll sich mit Fidel zerstritten haben. Na und? Welche Rolle spiele ich dabei? Ich bin davon überzeugt, dass er an einem neuen Vietnam bastelt. Sie sollen ihn für mich finden und dabei berichten, in welcher Situation er sich befindet. Ich bin mir sicher, dass er dabei ist, einen Fokus in irgendeinem Land der dritten Welt zu eröffnen, also seinen Erfolg auf Kuba zu wiederholen. Es wird der Einstiegsknüller in unserer Artikelserie sein. Hört sich gut an, stimmte Marc Mahon zu und dachte, Und schön wäre es, den alten Freund wieder in die Arme schließen zu können. Was für ein Mensch ist Che? Er ist, ich weiß, es hört sich verstiegen an, aber er ist für mich der reinste Mensch, dem ich je begegnet bin. Ein reiner Mensch? Ein Revolutionär, der viele Menschen auf dem Gewissen hat, soll ein reiner Mensch sein? Das ist doch die Ansicht eines schwärmerisch veranlagten Freundes. So habe ich sie eigentlich nicht eingeschätzt. Dies sage nicht nur ich, sondern viele, die ihn gut kennen. Er verkörpert den neuen Menschen, der eigentlich erst im Kommunismus erschaffen werden soll. Schwimmelei. Den neuen Menschen wird es geben. Der alte Adam hat sich seit der Steinzeit nicht sehr verändert. Er wird gierig bleiben, wird seinem Nachbarn den Besitz neiden und wird ein Mörder sein. Er hat die Keule nur gegen Schnellfeuergewehre ausgetauscht. Und was ist mit den Erschießungen der Festung La Cabana? War Che auch dort ein reiner Mensch? Er tat es, weil es für die Revolution wichtig war, verteidigte er den Freund. Wieder besseren Wissens. Mir gefallen dazu Robespierre ein. Robespierre liebte man nicht, sondern fürchtete ihn. Che lieben alle, die ihn näher kennen. Fragen Sie die, die unter ihm gekämpft haben. Auch Sartre und die Beauvoir hat er beeindruckt. Na gut, wir werden sehen, ob Sie diese Melodie in den Artikeln durchhalten können. Beginnen Sie mit Ihrer ersten Begegnung in Córdoba. Sie bekommen ein Spesenkonto, das Ihnen erlaubt, nach Córdoba, Kuba oder was weiß ich, wo sonst hin fliegen zu können. Vielleicht fangen Sie in Córdoba an und erfahren von seinen Verwandten, wo er ist. Dann machen Sie weiter, egal wo er ein zweites Vietnam anzetteln will. Und wenn er tatsächlich tot ist, wie auch schon kolportiert wird, finden Sie sein Grab. Das gibt auch eine schöne Story. Er macht sich also auf den Weg, geht also nach Córdoba, nach Argentinien, zu den Eltern, aber auch dort erfährt er nichts, geht dann weiter nach Kuba und durch die Bekanntschaft, durch den Kampf in der Sierra Maestra, wird er auch von Castro empfangen und der sagt ihm, ja, Che ist in Bolivien. Und er empört sich natürlich deswegen, weil er sagt, die Bedingungen in Bolivien widersprechen allem, was Che geschrieben hat. Das ist Wahnsinn. Aber es ist tatsächlich so, er geht dann nach Bolivien, erlebt da einige Abenteuer, die zur Spannung beitragen. Und ich möchte jetzt dieses letzte Kapitel lesen, wo Che tatsächlich noch vorkommt. Am nächsten Tag verkündete Che die neue Marschroute. Wir werden durch die Yoro-Schlucht durchbrechen. Er teilte die Mannschaft in drei Gruppen und bestimmte Vor- und Nachhut. Es war der 7. Oktober, Anno 1967. 11 Monate waren vergangen, seit die Guerillera den Kampf in Bolivien aufgenommen hatte. Der Marsch wurde immer beschwerlicher. Der Anblick der Yoro-Schlucht verriet nicht, dass sie eine Weihe bekommen würde wie Golgatha. Die Hängen sahen wie die Rücken von Elefanten aus, grausteinig, zerklüftet und unbewachsen. Erst am Tag gingen die Felsen in dichtes, mannshohes Gebüsch über. Mark blieb bei Che an der Spitze. Chaco trug dessen Rucksack. Alle hofften, dass Che an diesem Tag von einem Asthmaanfall verschont wurde. Gegen Mittag stießen sie auf eine Alte, die neben ihrer Ziege auf der Ecke hockte und auf einem Strohhalm kaute. Sie sah ihm mit gleichgültiger Miene entgegen. Sie hatte ein Gesicht wie ein Bratapfel. Als Che sie fragte, ob sie Soldaten gesehen hätte, tat sie so, als wäre sie taub. Ihre listigen Augen gefielen Mark nicht. Sie zogen weiter. Flugzeuge kreisten über den Bergen und warfen Bomben ab. Sie vermuteten die Guerilleros in der Gegend. Welchen Sinn sollte sonst das Bombardement haben? Die Feuerbälle waren weit entfernt. Die Detonationen wurden durch das Echo verstärkt und zerrten an den Nerven der Truppe. Che nahm den Lärm mit spöttischem Funkeln in den Augen hin. Als sie an einem Kartoffelfeld vorbeikamen, sagte Chaco, »Ich glaube, ich habe dort hinten einen Schatten gesehen.« »Wo?« fragte Che ruhig. Chaco zeigte in die Richtung. »Nicht zu sehen«, kommentierte Che lakonisch. »Ja, jetzt sehe ich auch niemanden, aber vorhin...« Was wirklich geschah, stand später in den Zeitungen. Der Bauer Pedro Pana hatte die Guerilleros gesehen und dies den Soldaten gemeldet. Hauptmann Gary Prado befahl seinen Rangern, die Höhe der Schlucht zu besetzen. Shees kleine Truppe zog ahnungslos der Vernichtung entgegen. Plötzlich erschütterte eine Explosion das Tal. Die Soldaten hatten die Vortruppe entdeckt, die Shee wohlweislich vorausgeschickt hatte. Die Ranger kamen von zwei Seiten heran. Es entwickelte sich ein hitziges Feuergefecht. Shee sah immer noch aus, als würde er sich keine Sorgen machen. Konzentriert gab er die Befehle und dirigierte seine Leute am Rand der Schlucht entlang. Er zeigte noch einmal, warum er der beste Kommandant der Kubas genannt wurde. Mark lag nur 2 Meter von ihm entfernt und gab Dauerfeuer, bis der Lauf seiner Thompson so heiß wie eine Kochplatte wurde. Noch versagte sie nicht. Die Kugeln umschwirrten sie, prallten an den Felsen ab und brachten jaulend das Gebüsch zum Rascheln. Plötzlich sah er, wie Shee sich aufbäumte. Mark wusste sofort, dass das passiert war, was nicht passieren durfte. Er robbte zu ihm. Ein Schuss hatte sein Gewehr getroffen und unbrauchbar gemacht. Aber was wesentlich war, eine Kugel hatte ihn am Bein verletzt. »Zerstreut euch zum rückwärtigen Ende der Schlucht«, kommandierte Shee immer noch mit kraftvoller Stimme. Sein Befehl wurde befolgt. Die nicht mal 20 Guerilleros standen einer Hundertschaft von gut ausgebildeten und ausgeruhten Rangern gegenüber, und diese kamen immer näher. »Dort zum Abhang hin«, rief Mark den Guerilleros Simon Kuba zu, einem vierschrötigen Mann, der wegen seiner Kräfte bewundert wurde. Er nahm mit ihm Shee in die Mitte und sie schleppten ihn einen 60 Meter hohen Hang hoch. Chaco folgte ihnen, indem er ein Sperrfeuer legte. Sie glaubten bereits, dass sie es geschafft hatten, als sie doch noch auf einige Soldaten stießen. Mark ließ Shee los und wollte seine Thompson betätigen, aber ein Schuss warf ihn zu Boden. Und auch Chaco wurde niedergeschossen. »Verdammt, dieses Kommandante Guevara, ihr müsst ihn respektieren«, rief Simon Kuba und stellte sich schützend vor seinen Kommandante. Shee griff zur Pistole. Wollte er sich selbst töten? Zu kämpfen war ja sinnlos geworden. Doch die Waffe versagte. Später stellte sich heraus, dass das Magazin herausgefallen war. Shee ließ die Pistole fallen. Er war waffenlos. Nur deswegen konnten sie ihn gefangen nehmen. Hauptmann Prado eilte herbei, ein großer Mann mit einem sympathischen, dunklen Gesicht, einem militärisch kurz gestutzten englischen Colonel-Sturmbart und offenem Blick. »Ich bin Shee Guevara«, sagte Shee stolz, ohne den Kopf zu senken. »Sie sind ein großartiger Soldat«, gab Prado zu. »Wir brauchten eine ganze Armee, um euch zu besiegen. Aber jetzt ist es aus.« »Vielleicht fängt es erst an«, erwiderte Shee. Mark erhob sich mit Hilfe eines Soldaten. Das Gefecht unten in der Schlucht hatte nicht aufgehört. Immer noch wehrten sich Shees Männer. »Shee hat aus ihnen Einzelkämpfer gemacht«, dachte Mark. »Die Guerilleros kämpfen weiter.« Prado verglich ein Foto mit dem Gefangenen, der sich als Shee ausgegeben hatte. Seine Zweifel waren verständlich. Die schulterlange, rötliche Mähne, der lange, ungepflegte Bart, das eingefallene Gesicht hatten nichts mit dem Bild zu tun, das man von dem Mann kannte, der in seiner Rede vor der UNO Imperialismus und Kapitalismus so leidenschaftlich verurteilt hatte. Schließlich war Prado überzeugt und rief einem seiner Leutnant zu, dass man ins Hauptquartier melden solle, dass er Guevaras Gefangennahme bestätigen könne. Er erwarte Anweisungen. Sie wurden zu einem Lastwagen gebracht und mussten auf die Ladefläche klettern. Shee und Mark gelang dies nur mit Mühe, aber die Soldaten behandelten sie voller Respekt. Gegen Abend trafen sie in La Higuera ein, ein Dorf mit 30 Lehmhütten und 500 Einwohnern. Alle Gefangenen wurden in einer Hütte auf mehrere Räume verteilt und auf den Boden geworfen. Nur Shee legte man achtungsvoll sanft gegen die Wand. Ein Arzt kam und besah sich ihre Wunden und versorgte sie notdürftig. Vor Erschöpfung schlief Mark ein. Er erwachte, als er im Nebenzimmer Stimmen hörte. Er konnte in den Nebenraum sehen, da keine Tür vorhanden war. Mehrere Offiziere mit viel Lametta auf den Schultern drängten sich zu Shee. Einer, den die anderen mit großem Respekt umringten, schoss Fragen ab, die erkennen ließen, dass einige Guerilleros sich noch nicht ergeben hatten und kämpften. Die Ranger-Offiziere wollten wissen, wie viele Männer Shee dabei gehabt hätte. Shea antwortete darauf mit verächtlichem Schweigen. Mark hörte aus den eifrigen Kommentaren der Offiziere heraus, dass es sich um Oberst Selche handelt, der so respektlos auf Shea einredete und ihm Folter androhte. »Wir werden dich schon noch klein kriegen, du Desperado. Die Genfer Konvention schützt dich nicht. Für mich bist du ein Bandit.« Er zog Shea am Haar und tätschelte ihm die Wange. Seine Begleiter lachten hämisch. »Du hast doch nur Angst vor mir«, gab Shea gelassen zurück. Was sie dann noch mit ihm anstellten, entzog sich Marks Blicke, da zu viele Offiziere den Guerriero umstanden. Hinter ihnen betrat Perez Gutierrez, ein bolivianischer Offizier im Dienst der CIA, den Raum. Der Name war später in ganz Südamerika bekannt. Gutierrez grinste, trat an Shea ran, packte seinen Kopf und spuckte ihm ins Gesicht. Shea nahm dies mit unbewegtem Gesicht hin. Trat Gutierrez mit seinem gesunden Bein in die Weichteile und schickte ihn zu Boden. Jaulend hielt sich der Bolivianer die Leibesmitte. Gutierrez sprang hoch, zog seine Pistole und legte auf Shea an. »Halt! Noch haben wir dazu keinen Befehl. Vielleicht wollen Sie Shea doch noch den Prozess machen. Steck die Pistole ein und verschwinde, sonst landest du vor einem Kriegsgericht«, hielt ihn Hernandez, der CIA-Mann, zurück. »Für diesen Schakal gibt es nur die Antwort aus dem Lauf einer Maschinenpistole«, rief Gutierrez erregt. »Ganz deiner Meinung, aber wir müssen auf den Spaß noch ein wenig warten.« Er grüßte spöttisch und militärisch zu Mark hinüber und setzte sich zu Shea. Mark hörte, wie Shea Hernandez nach einem Lehrer fragte. »Ich hätte gern mit ihm gesprochen, um mehr über die Lebensumstände der Menschen in La Higuera zu erfahren.« Erstaunlicherweise ließ Hernandez den Lehrer kommen. »Es war eine Frau.« »Als wenn du nicht andere Sorgen hättest«, höhnte Hernandez und ließ ihr Nein, nahm aber zusätzlich Wache vor der Hütte. Sie hörten ihn mit den Soldaten draußen scherzen. Shea und die Lehrerin sprachen sehr leise miteinander. Aber einige Sätze verstand Mark. »In Kuba gibt es keine so verwahrlosten Schulen wie diese. Bei uns sehen so die Gefängnisse aus.« »Sie sind aus Kuba gekommen, um unsere Soldaten zu töten«, haben mir die Offiziere erzählt. »Wir wollten für euch ein besseres Leben erkämpfen. Schulen, ärztliche Versorgung, regelmäßige Löhne und vieles mehr. Wir sind ein armes Land. Aber eure Generäle fahren Mercedes.« Dann wurden die Stimmen zu leise. Die Lehrerin ging auch bald. Julie Cortes tat es später ein Leben lang leid, dass sie nicht länger mit Che gesprochen hatte. Draußen scherzte Hernandez, der CIA-Mann, mit den beiden Wachen. Er gab groß damit an, dass er das Tagebuch von Shea gefunden habe, das wertvolle Rückschlüsse auf Sheas Pläne ermöglichen würde. Mark fühlte, dass er Fieber bekam. Er schloss die Augen. Was für ein Desaster war Sheas Unternehmen geworden. Er erwachte, weil Hernandez wieder den Raum betrat. Draußen war es hell geworden. Noch einmal erschien Oberst Selig mit einer Schar Offiziere. »Ihre letzte Chance, Guevara. Reden Sie. Sind noch andere Gruppen in Bolivien? Wollen sich diese mit den Streikbrüdern im Bergbaugebiet vereinigen? Wenn Sie reden, kann sich dies positiv auswirken. Und Sie kommen mit Gefängnis davon.« »Mein Wort. Ich werde mich für Sie einsetzen. Reden Sie endlich.« »Gehen Sie zum Teufel. Ihr werdet in Kürze alle in der Hölle schmoren. Die Revolution könnt ihr nicht austreten.« Mark war stolz auf seinen Freund. Sie können ihn nicht brechen. Er blieb Che Guevara und so, wie sich ihn die ganze Welt vorstellte. »Ja, Hernandez, mach deine Notizen«, fuhr Che fort, »und berichte deinen Vorgesetzten in Langley, dass eines Tages in den USA eine Revolution ausbrechen wird, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Der Schenke-Imperialismus wird an sich selbst ersticken. Es ist wissenschaftliche Tatsache, dass der Druck, den ihr im eigenen Land ausübt, in einer Gegenreaktion explodiert. Ihr werdet ein Vietnam im eigenen Land erleben.« Für einen Augenblick war es still. Dann hörte Mark Oberst Selig fluchen. »Mal sehen, ob du noch so geschwollen daherredest, wenn wir dir Finger und Zehen zerquetschen.« Jemand stürzte herein. Der Präsident hat 700 befohlen. Später wurde publik, dass dies Rangermajor Ayoro gewesen war, der die Liquidationsnachricht brachte. Na endlich, freute sich Selig. Es besteht kein Zweifel, vom Präsidenten persönlich. 700 war der Code für den Mord an Shea. 600 hätte bedeutet, dass man ihm den Prozess machen wollte. Aber in dem Fall hätte es Präsident Barrientos mit der Weltöffentlichkeit aufnehmen müssen. Er glaubte mit Sheas Tod die Legende Shea aus der Welt zu schaffen. Er irrte sich. Die Legende begann bereits, sich von diesem elenden Ort in die Metropolen der Welt zu verbreiten. Ob am Boulevard St. Michel in Paris oder auf dem Kurfürstendamm in Berlin. Überall rief man seinen Namen. Mit wieherndem Lachen verabschiedeten sich die Offiziere, besoffen von dem Gefühl, Sieger über Che Guevara zu sein. Es war gegen 1 Uhr Nachmittag, als ein gedrungener Soldat die Hütte betrat. Er war nicht größer als 1,60 Meter. Sein Name war Terran und er hatte sich freiwillig zur Exekution gemeldet, weil sein Freund beim Gefecht am Vortag gefallen war. Er hatte eine Maschinenpistole in der Hand. Das Herz schlug Mark bis zum Hals. Seine Muskeln zitterten vor Erregung. Er robbte nach vorne, sodass er den Nebenraum besser einsehen konnte. Che stand gefesselt gegen die Wand gelehnt und starrte seinen Mörder an. Terran hantierte umständlich an der Maschinenpistole. Unter dem wilden Blick von Che wich er ein paar Schritte zurück. »Wozu die Umstände?« sagte Che. »Du kommst, um mich zu töten.« Terran zögerte immer noch. »Schieß doch, du Feigling. Du wirst einen Menschen töten.« Terran wich bis zur Türschwelle zurück, stieß einen Fluch aus und zog den Abzug durch. Die Schüsse erwischten nicht nur Che, sondern rissen außerdem eine Menge Mörtel aus der Wand. Che glitt mit zerschossenem Bein zu Boden, drehte sich mit einem Klagelaut um, als wolle er allein sein, sein Gesicht verbergen und dem Mörder wie einst die Römer nicht an seinem Tod teilnehmen zu lassen. Terran brüllte sinnlos und gab eine zweite Salve aus. Die Che am Arm und an der Schulter und ins Herz traf. Es brauchte schon zwei ganze Salben, um Che zu tefen. Danach drängten sich zwei andere Soldaten herein und hatten nun auch den Mut, auf Che zu schießen. Mark schrie seine Verzweiflung heraus, schrie und Triran kam auch zu ihm und hob die Maschinenpistole. Seine Augen blickten starr. Mark dachte an Cordoba, an ihre Abende am Fluss, an die Tage in der Sierra Maestra, an ihren Streit im La Cabana und es war noch folgerichtig, dass er mit dem Freund starb. Terran aber ließ die Maschinenpistole sinken. Sein Blick wurde lebhafter. Er schüttelte den Kopf. »Nein, nicht du«, krächzte er und taumelte in dem Raum zurück, in dem der Leichnam von Che Guevara lag. Es war 1.10 Uhr nachmittags, am Sonntag, den 9. Oktober 1967, und in der Juroschlucht kämpft noch immer eine kleine Gruppe von Guerilleros. 5 Männern gelang es zu entkommen. Sie nahmen das mit, was sie in diesem öden Tal erlebt hatten, und es ließ sie ihr ganzes Leben lang nicht los. Das ist Ende dieser Lesung. Das Buch ist aber noch längst nicht zu Ende, denn alle, die an der Ermordung Ches teilgenommen hatten, starben einen unnatürlichen Tod. Und das ist dann das Ende von Che Guevara. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.